Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen heute.
Low-Code. Anwenderinnen und Anwender programmieren mit Klicks und Kästchen. Digitalumbau. Userinnen und User ersetzen die Informatikfachkräfte. Nordportal. Das Projekt KI6 unterstützt norddeutsche Kliniken und die Medizinbranche bei der Produktentwicklung. Und das digitale Logbuch. Bauklötzchen.
Also, mit dieser Technik soll Großes gelingen. Die digitale Transformation von Wirtschaft und Staat könne sie beschleunigen, die Anwender emanzipieren und die Softwareentwicklung demokratisieren. Es geht um eine Programmiermethode, die all das bringen soll, und sie heißt Low-Code. Ab und zu heißt sie auch No-Code. Low-Code, das heißt, dass Programmierer nicht mehr kryptische Befehle in Java oder C schreiben, sondern Power-User sich ihre Apps selbst zusammenklicken. Die Entwicklungswerkzeuge, mit denen sich so etwas machen lässt, die boomen derzeit. Achim Killer, woran liegt das denn?
Ach, die Leute, die mehr können als klicken, die sind halt selten. Also Leute, die Programmieren so richtig von Grund auf gelernt haben. So um die 100.000 IT-Fachkräfte fehlen, 90% davon fehlende Programmierer. Gleichzeitig aber kennen sich auch viele andere richtig gut aus am PC, schon mehr oder weniger mit ihm aufgewachsen. Und diese quasi digitale Allgemeinbildung, die versuchen Unternehmen jetzt für sich zu nutzen. Sagen ihren Beschäftigten, warten nicht auf die IT-Abteilung, wenn du neue Software brauchst. Bei der geht gar nichts, ist chronisch überlastet. Mach deine Software halt selbst. Ja. Dazu braucht man entsprechende Tools, ein schöner C-Compiler nützt in dem Fall nichts, aber vielleicht eine Low-Code-Plattform mit einem intuitiven User-Interface.
Jo, klingt gut, ist aber nicht neu. Über Fachkräftemangel im IT-Bereich klagt die Wirtschaft doch schon seit Jahren.
Seit Jahrzehnten. Das ist chronisch. Und in der Situation soll jetzt die Wirtschaft auch noch digital transformiert werden. Es geht nicht ohne das neue Ressourcen erschlossen werden. Und eine von diesen Ressourcen sind die IT-Kenntnisse, die Digital Natives so nebenbei erworben haben. Als Hobby, an der Uni oder nebenher im Beruf. Gedacht wird dabei meist an Experten im Nicht-IT-Bereich, die aber IT-Kenntnisse haben, also Verwaltungs- und Vertriebsfachleute beispielsweise, die ihre Anwenderprobleme auch selbst lösen können, wenn ihnen die richtigen nutzerfreundlichen Tools zur Verfügung stehen.
Low-Coder nennt man diese Nicht-IT-Experten, die trotzdem kleinere IT-Probleme lösen und einfache Anwendungsprogramme selbst erstellen. Vor 7 Jahren hat ein Analyst des Beratungsunternehmens Forrester Research den Namen dafür einfach erfunden.
The point here is to try to devote your precious.
Es geht darum, knappe Programmierer-Ressourcen nur dort einzusetzen, wo sie wirklich unabdingbar sind. Und wenn dann noch Apps ohne Programmieraufwand machbar sind, erhöht das die Geschwindigkeit oder die Produktivität und so weiter. Deshalb Low Code.
Hence Low Code.
So der Forrester-Analyst John Reimer, der dem Trend seinen Namen gab. Low-Coder müssen nur wenige Programmierbefehle kennen. Statt Programmcode richtiggehend zu schreiben, klicken sie meist Schaltflächen an, hinter denen Code hinterlegt ist. Oder sie zeichnen auf grafischen Benutzeroberflächen Kästchen und Verbindungslinien. Low-Code-Tools und Plattformen machen es möglich. Echte No-Coder kommen dabei sogar ganz ohne Programmierbefehle aus. Auch so lässt sich Software erstellen. Allerdings nicht jede beliebige Art von Software, erläutert Florian Mattes, Professor für Software Engineering betrieblicher Informationssysteme an der Technischen Universität München.
Man darf nicht erwarten, dass ein No-Code-Programmierer oder Citizen-Developer etwas tut, was ein Start-Programmierer tut. Ja, also das heißt, also neue Probleme lösen, die nicht vorher schon mal existierten in einer anderen Form, wird er nicht tun.
Er befasst sich stattdessen mit IT-Problemen an seinem Arbeitsplatz, die vielleicht in anderen Unternehmen auch schon aufgetaucht und dort gelöst worden sind. Dann gibt es unter Umständen eine Low-Code-Plattform, die diese Softwarelösung oder Teile davon zur Verfügung stellt. Und der Low-Code-Programmierer kann sie für seine Zwecke modifizieren.
Was wir also als erstes mal festhalten müssten, ist, dass immer nur funktioniert in Bereichen, die sehr stereotyp sind. Aber interessanterweise ist ja auch die Welt in gewissen Teilen extrem stereotyp.
Und Power-User sind schon immer in der Lage gewesen, Routinearbeiten zu automatisieren. Sie schreiben Makros für Office-Programme und Formatvorlagen, verschicken automatisiert Mails und konfigurieren ihr System selbst. Low-Code zu erstellen, das wird auch gern als Mittelding zwischen Konfigurieren und echtem Programmieren bezeichnet. Der Power-User ist das Vorbild des Low-Coders. Als Beispiel nennt Professor Mattes die Bearbeitung eines Urlaubsantrags. Vorgesetzte müssen ihn genehmigen und eventuell öfters daran erinnert werden. Dienstpläne werden geändert, die Lohnbuchhaltung berechnet die verbleibenden Urlaubstage und weist Geld an. Solche Workflows lassen sich leicht mit Low-Code-Tools automatisieren. Meist binden sie auch die Informationsbeschaffung über das Web ein, wenn etwa Software erstellt werden soll, die Börsenkurse oder Wetterdaten mitverarbeitet. Low-Code-Plattformen selbst sind ebenfalls meist über das Web zugänglich und die fertige Software kann als Webservice gehostet und angeboten werden, für das eigene Unternehmen, für andere oder für private Nutzer. Wenn es um Low-Code für interne Zwecke geht, ziehen es viele Unternehmen allerdings vor, den dann auch auf unternehmenseigenen Rechnern zu verarbeiten.
Das ist der typische Wahlgehalt zwischen Cloud-Lösungen oder On-Premise, also in den eigenen Gebäuden etwas zu tun. In beiden Fällen nutze ich eine Plattform, aber einmal sozusagen die Plattform des Herstellers in der Cloud oder eine Instanz der Plattform bei mir, ja auch ihrerseits ein Stück Software ist, wo ich dann Updates bekomme vom Hersteller, aber mehr Kontrolle über die Daten habe.
Low-Code, Programmcode, der sowohl auf den eigenen Computern laufen kann, als auch im Netz, der aber, und das ist das Neue daran, von Anwendern, die keine besonderen Programmierkenntnisse haben, selbst entwickelt wird. Auch Plattformen gibt es bereits dafür. Achim, welche Unternehmen betreiben denn überhaupt solche Low-Code-Plattformen?
Da gibt es Anbieter, die darauf spezialisiert sind. ServiceNow ist der bekannteste. Und dann die großen Konzerne, die Unternehmenssoftware entwickeln, Standardsoftware, die, bevor sie läuft, erst einmal aufwendig konfiguriert und angepasst werden muss. Das ist dann der Übergang vom Konfigurieren zum Coden nur wirklich fließend. Salesforce ist ein Beispiel. Oracle verkauft außer derartiger Standardsoftware noch Datenbanken. Kann auch nicht jeder mit umgehen. Und deshalb gibt es da schon lange Tools, damit Leute, die kein SQL-Statement schreiben können, trotzdem in der Lage sind, Informationen aus Datenbanken abzurufen. Technisch gesprochen klicken die sich ihr SQL-Statement auf einer grafischen Benutzeroberfläche zusammen. Und der bekannteste Anbieter ist natürlich Microsoft. Microsoft testet gerade, ob man nicht auch mit natürlicher Sprache programmieren kann. Müsste man dann kein C-Sharp mehr lernen, Pidgin-Englisch würde reichen. Ja, und ansonsten haben Power-User mit Microsoft-Tools ja schon Low-Code geschrieben, lange bevor der Low-Code geheißen hat.
Genau, das, worüber wir sprechen, ist ja nicht alles in den letzten 7 Jahren entstanden und hieß auch nicht immer Low-Code. Manches kennt man ja schon von früher, nur unter anderem Namen.
Ja, das Problem, das mit Low-Code angegangen werden soll, das existiert halt auch schon länger. Recht überlegt eigentlich, solange es die Softwarebranche gibt, wird immer mehr Software nachgefragt, als geschrieben werden kann. Also bis Standardsoftware erfunden worden, hat die SAP groß gemacht, da muss man nicht jeden Rechner einzeln programmieren. Objektorientierung ist so ein Paradigma. Da lässt sich Code wiederverwenden. 4GL, die Sprachen der vierten Generation, Abfragesprachen mit intuitiver Benutzeroberfläche. Immer geht es darum, den Programmieraufwand zu verringern. Das meiste davon gibt es schon recht lange und trotzdem übersteigt der Softwarebedarf die Kapazitäten ständig. Deshalb boomt aktuell Low-Code. Marktforscher von der Gartner Group jedenfalls und diesen Einschlägigen in der Branche, die erwarten, dass 2024, also in 3 Jahren, 2/3 aller Programmierarbeit auf Low-Code-Plattformen erledigt wird.
Und was hat es mit diesen Citizen Developers auf sich, die im Beitrag erwähnt worden sind?
Dazu sollen die Anwender werden, indem sie Low-Code schreiben. Die würden sich dadurch quasi von den Pro-Codern emanzipieren, die Profis in der IT-Abteilung. Es ist so eine von den Geschichten, die erzählt werden, wenn jemand was verkaufen will. Ja, viele Anwender finden es sicherlich gut, wenn sie sich selbst helfen können. Aber es wächst halt auch der Druck, IT-Kenntnisse zu erwerben, und zwar für nun wirklich jeden Beruf.
Mit Low-Code einfach und unkompliziert Probleme lösen. Darüber sprach ich mit Achim Killer. Danke.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Sie tauchen auf, ähnlich wie die Pilze aus dem Boden sprießen. KI-Anwendungen versprechen in etlichen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft ja neue Perspektiven und Möglichkeiten. Und das gilt natürlich auch für den Gesundheitsbereich. Besonders bei der bildgestützten Diagnose und bei der Körperdatenauswertung kommen ständig neue KI-Produkte, seien es Apps oder Cloud-Dienste, auf den Markt. Doch gerade der Medizinsektor stellt ja besonders hohe Anforderungen nicht nur an die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Geräten und Methoden, sondern auch an die ethischen und datenschutzrechtlichen Qualitäten dieser Produkte. Anforderungen, die gerade beim Einsatz von noch jungen KI-Techniken kritisch überprüft werden müssen und wo gleichzeitig bewährte Standards dafür fehlen. Im Norden der Republik haben sich deshalb Kliniken, Forschungsinstitute und Medizinproduktehersteller zusammengetan, um das Thema künstliche Intelligenz in der Medizin gemeinsam zu bearbeiten. Mit Professor Martin Leuker, dem Leiter der Uni-Transfer-Klinik Lübeck GmbH, habe ich über das Projekt KI-6 gesprochen.
Naja, KI-6 steht für KI-Space im Gesundheitswesen und ist ein vom Bundeswirtschaftsministerium mit über 10 Millionen Euro gefördertes Forschungsprojekt. Ziel jetzt von unserem Projekt ist es, an konkreten Beispielen herauszuarbeiten, wie KI für medizinische Geräte oder allgemeiner auch für Gesundheitsfragen eingesetzt werden kann. Die Entwicklung von konkreten Lösungsideen ist aber genauso wichtig, wie herauszufinden, wie man grundsätzlich KI-basierte Medizingeräte effizient entwickeln kann. Denn bei Medizingeräten handelt es sich ja oft um sicherheitskritische Systeme, bei denen eine erhöhte Sorgfalt notwendig ist, bevor wir diese am Patienten einsetzen können. Gerade bei KI-basierten Medizinsystemen gibt es noch einen großen Forschungsbedarf, wie man diese im Kontext zum Beispiel des Medizinproduktegesetzes überhaupt zulassen kann.
Da gibt es also auf der einen Seite technische Aspekte, also was kann man überhaupt mit KI Sinnvolles entwickeln, auf der anderen Seite ethische, rechtliche, moralische Fragen, die dann damit in Verbindung stehen, die Sie klären wollen in diesem Projekt. Aber reden wir erstmal über die KI-Anwendungen selbst, also über konkrete Projekte, Produkte, die man in der Medizin anwenden kann. Was wird da in KI-6 getestet?
Ja, insgesamt haben wir 9 Anwendungsprojekte, 9 Ideen, die wir entsprechend dort verfolgen wollen. Aber vielleicht greife ich einfach mal 3 Beispiele heraus. In einem Anwendungsprojekt wird ein sogenanntes Home-OCT-Gerät entwickelt, welches es insbesondere älteren Patienten ermöglicht, kontinuierlich, sagen wir mal täglich, bei einem ganz bestimmten Krankheitsbild, der sogenannten altersbedingten Makuladegeneration, automatisch zu überprüfen, ob eine signifikante Veränderung bei diesem Krankheitsbild eingetreten ist und entsprechend dann ein Besuch beim Augenarzt notwendig ist. Anders ausgedrückt, der Patient kann halt täglich seine Augen überprüfen mit diesem Gerät und der Augenarzt kann halt eben dann einschreiten, wenn eine große Veränderung eingetreten ist. Wenn wir mal einfach beispielhaft dieses System gedanklich kurz zerlegen, erkennen wir 3 wesentliche Komponenten. Wir haben bei diesem Gerät ein spezielles Kamerasystem, mit welchem der Patient zu Hause die Augen überprüft. Wir haben auf der anderen Seite die KI-Komponente, die diese entsprechenden Bilder täglich dann analysiert. Und wir haben eine Cloud-Lösung, die als integraler Bestandteil dient, in der halt eben die entsprechenden Bilder ausgewertet werden müssen. Natürlich unter Wahrung aller Datenschutzbelange der beteiligten Stakeholder. Ein zweites Beispiel ist der sogenannte Röntgenassistent. Und wenn man sich das mal anschaut in der Praxis, müssen sehr viele Röntgenbilder wiederholt werden, weil der Patient nicht optimal unter dem Röntgengerät gelegen hat. Ja, wenn ich jetzt eine Aufnahme von einem Knie machen will, dann muss eben das Knie genau so liegen, damit ich dort die entsprechenden Zwischenräume zwischen den einzelnen Teilen des Knies auch erkennen kann. Und hier ist die Idee, dass wir ein spezielles Kamerasystem parallel zum Röntgengerät installieren. Und dieses Kamerasystem soll dann überprüfen, ob der Patient richtig liegt, damit wir eben nur ein einziges Mal dieses Röntgenbild machen müssen. Und auch hier wird wieder eine KI entwickelt, die dann halt eben die Bilder analysiert. Also nicht die Röntgenbilder, sondern einfach nur die normalen Bilder für die Lage des Patienten. Und dann halt eben dem Personal anzeigt, ja, jetzt liegt der Patient richtig, jetzt kann das Röntgenbild gemacht werden. Und vielleicht als letztes Beispiel möchte ich noch den Bewegungstrainer nennen, bei dem insbesondere ältere Patienten, die zum Beispiel in der Rehabilitation sind, gefilmt werden und automatisch ein Feedback kriegen durch so ein KI-basiertes System, ob die Übungen richtig durchgeführt werden oder ob die Körperhaltung eher störend ist und im Zweifelsfall sogar noch Probleme verschlimmert werden.
Das sind drei Beispiele für KI-Systeme, die man jetzt quasi in der Praxis entweder beim Patienten zu Hause oder aber auch in der Klinik oder beim Arzt einsetzen kann. Und wann immer man neue Systeme einsetzt, muss man ja viele verschiedene Faktoren bedenken. Können Sie erklären, was bei KI-Systemen die besondere Anforderungen sind, um solche Systeme ja in die Praxis zu überführen?
Naja, zunächst müssen wir einfach mal die entsprechende KI-Lösung entwickeln. Das ist natürlich, je nachdem, um was es für eine Anwendung es sich handelt, schon mal alleine eine Herausforderung. Aber das Spezielle jetzt bei Medizingeräten oder vielleicht auch bei manchen Gesundheitssystemen ist halt eben, dass die zugelassen werden müssen. Wir müssen sie also normengerecht entwickeln. Und da haben wir natürlich die erste Herausforderung, dass viele Normen gar nicht existieren für KI-basierte Systeme. KI ist ein neuer Bereich, für den entsprechende Normen noch nicht explizit dargestellt sind. Und die zweite große Herausforderung bei derartigen Systemen ist, immer dann, wenn Machine Learning zum Einsatz kommt, dann brauchen wir eine Vielzahl von Beispieldaten, anhand derer dann eben die KI trainiert werden kann. Und das heißt, was wir eigentlich brauchen, ist der Zugriff auf eine umfassende Form von medizinischen Daten. Und die sind einfach schwierig zu bekommen, weil halt eben hier entsprechende ethische Einschränkungen oder Ethikanträge gestellt werden müssen, weil die Vorschriften in Deutschland doch recht umfangreich sind, um überhaupt diese Daten auch verwenden zu können.
In Ihrem Projekt, an dem ja auch neben eben halt Ärzten, Patienten, auch Unternehmen der Medizintechnik zum Beispiel beteiligt sind, in diesem Projekt geht es ja auch darum, dass man eben halt diese Technologien mit all den Schwierigkeiten oder den Herausforderungen, die sie gerade beschrieben hat, einführen kann und dabei unterstützen soll, ihre KI-Plattform. Wie muss man sich das vorstellen? Welche Rolle spielt die dabei?
Ja, neben den neuen Anwendungs- und Entwicklungsprojekten haben wir vier sogenannte Plattformprojekte. Da haben wir zum einen die Kollaborationsplattform, in dem wir uns halt eben austauschen können, die Erfahrungen aus den verschiedenen Anwendungsprojekten in andere Anwendungsprojekte überführen können. Wir haben die technische Plattform, die eine Hardware-Plattform zur Verfügung stellt, um zum Beispiel Machine Learning durchzuführen. Wir haben die Regulationsplattform, die insbesondere Fragestellungen für die Zulassung von Medizingeräten erforscht und gleichzeitig halt eben in den Anwendungsprojekten ausprobiert, sodass wir auch wieder durch die Anwendung neues Wissen in die regulatorische Plattform überführen können. Und wir haben die ethische Plattform, die sich gerade mit den ethischen Fragestellungen bei der Entwicklung von Medizingeräten auseinandersetzt.
Wie muss man sich das denn jetzt aus Anwendersicht, meinetwegen, ich bin zum Beispiel ein Medizintechnikunternehmen, das eine KI-Anwendung entwickelt hat und die in den Markt bringen will, wie muss man sich jetzt die Unterstützung durch die KI-Plattform konkret vorstellen?
Ja, zum Beispiel in der regulatorischen Plattform entwickeln wir zum Beispiel Guidelines, ganz konkret, die dann dem Unternehmen als Hilfestellung dienen können, welche Fragen entsprechend beantwortet werden müssen, bevor man so ein entsprechendes KI-basiertes System in Verkehr bringen kann. Das ist eine Reihe von Tests, die zum Beispiel bei einem System durchzuführen sind, aber halt eben auch Überlegungen, wann und wie werden Updates in das System wieder eingebracht. Und all diese Fragestellungen helfen dann zum Beispiel den Medizintechnikunternehmen, ihre Geräte in den Markt zu bringen.
An welchem Punkt steht denn das Projekt KI6? Also klar, norddeutsche Universitäten, norddeutsche medizinische Einrichtungen und Unternehmen versuchen hier KI-Technologie in den Griff zu kriegen, aber das ist ja kein rein norddeutsches Problem. Wie soll sich KI6 weiterentwickeln?
Naja, KI6 ist auf der einen Seite natürlich ein dreijähriges Projekt, in dem wir ganz konkret diese Fragestellungen erarbeiten. Auf der anderen Seite soll ein Ökosystem geschaffen werden, welches halt eben dazu dient, langfristig entsprechende Unternehmen zu unterstützen, um KI-basierte Systeme in den Markt zu bringen. Also das heißt, wir haben hier einen Kern erstmal jetzt in Norddeutschland geschaffen. Wir experimentieren mit entsprechenden Unternehmen. Wir entwickeln diese entsprechenden Fragestellungen. Aber Ziel ist es, dass wir dauerhaft hier ein Ökosystem realisieren,
sodass viele Unternehmen einfach davon profitieren, wenn sie hier in der Gegend mit uns entsprechend sprechen, mit uns halt eben gemeinsam KI-Lösungen entwickeln.
Das war Martin Leuker von der Uni Transferklinik GmbH in Lübeck über KI in der medizinischen Praxis.
Digitales Logbuch, Computer und Kommunikation, Eintrag 31849.
Dicker, die Vorratsdatenspeicherung ist vom Tisch.
Von welchem Tisch? Dieser Zombie springt doch immer wieder vom Seziertisch.
Aber der Generalanwalt vom EuGH will den Zombie nun wirklich beerdigen.
Keine Ahnung zum wievielten Mal, aber Vorratsdaten? Das wären doch nur Verkehrsdaten gewesen.
Nur? Sag mal, tickst du nicht richtig? Weißt du nicht, was du mit Verkehrsdaten alles machen kannst? Wenn du weißt, wer mit wem, von wo telefoniert hat und wer danach und davor angerufen wurde oder wer mit wem gemailt hat und wenn das dein Konkurrent ist, sagen wir mal, ihr seid konkurrierenden Architekten und da gibt's einen riesigen Neubau, sagen wir mal, sowas wie BER und wenn du deinen Konkurrenten gehackt hast...
Knacki!
Lass mich doch mal weiterspinnen, du kennst ja alle seine Verkehrsdaten und ihr müsst fürs selbe Bauvorhaben ein Angebot abgeben.
Sowas musst du doch nicht hacken, sowas kaufst du. Metadaten liegen doch immer wieder mal unverschlüsselt auf irgendwelchen Servern. Ja, dann guckst du nach, ob und wie sich das mit seinen früheren Angeboten deckt. Und dann hast du, dann machst du es 10% billiger. Metadaten reichen.
Glaubst du, so haben sie Angebote für ein BER runtergerechnet? Und für die Elbphilharmonie?
Weiß nicht. Bei großen Bauvorhaben gibt's immer Billigheimer. Teurer wird's schon von alleine. Wen sie nicht schon in der Kita auslachten, weil er mit nur 3 Bauklötzchen eine Brücke und ein Hochhaus bauen will... Macht später einfach so weiter.
Rechnet denn niemand nach und schreit, halt, stopp?
Wer denn? Wer will denn stoppen? Die einen sind stolz auf den gedrückten Preis, die anderen warten, bis sie halb fertig sind und schreien erst dann, das Geld ist alle.
Wie bei Gorch Fock? 137 statt 10 Millionen?
Nicht ganz. Wenn du deine olle Rostlaube per Hand zusammendengeln lässt, wäre deine Karre auch mindestens 10-mal teurer als eine neue.
Gibt's keine Algorithmen für Metadaten oller Autos, Schiffe und neuer Häuser?
Kannst du ja selbst machen. Low-Code ist wie Bauklötzchen stapeln. Da brauchst du kein theoretisches Wissen, warum es funktioniert.
Gehören Theorie und Praxis nicht zusammen?
Bloß nicht. In dieser Kombination ist Praxis, wenn nichts funktioniert. Und keiner weiß warum.
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Die deutsche Vorratsdatenspeicherung ist rechtswidrig. Mit dieser Meldung beginnt jetzt Michael Stang das Info-Update.
Das allgemeine und unterschiedslose Protokollieren von Verbindungs- und Standortdaten ist nur bei einer ernsten Bedrohung für die nationale Sicherheit erlaubt. Somit sind die deutschen Vorschriften zur Vorratsspeicherung von Telefon- und Internetdaten mit dem EU-Recht unvereinbar. Zu diesem Ergebnis kommt Manuel Campos Sanchez Bordona, Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof, in seinen diese Woche veröffentlichten Schlussanträgen zu einem Ersuchen des Bundesverwaltungsgerichts. Derzeitige Vorschriften in Deutschland sehen vor, dass Telekommunikationsanbieter Verbindungsdaten für 10 und Standortinformationen für 4 Wochen ohne Verdacht aufbewahren und auf Anordnung hin an Ermittler herausgeben müssen.
Die Corona-Warn-App markiert gefälschte Impfzertifikate als ungültig.
In der Vergangenheit habe es vereinzelt Apotheken gegeben, die gefälschte Impfzertifikate herausgegeben haben, heißt es in einer Mitteilung der Bundesregierung. Solche gefälschten Zertifikate werden seit dem neuesten Update von der Corona-Warn-App und der CovPass-Check-App erkannt. Betroffen sind alle Zertifikate aus einer der entsprechenden Apotheken, auch wenn sie ursprünglich gültig und echt waren. Nutzende können sich in einer anderen Apotheke kostenlos ein neues digitales Zertifikat ausstellen lassen. Mitbringen sollten sie dafür ihren gelben Impfpass und einen Lichtbildausweis.
China betreibt schon 2 Exaflops-Supercomputer.
Auf der Supercomputermesse SC21 wurden diese Woche neue Informationen der weltweit ersten Exaflops-Rechner präsentiert. Beide chinesischen Systeme verzichten auf US-Technik, stattdessen kommen selbstentwickelte Prozessoren und Beschleuniger zum Einsatz. Die Supercomputer namens Ocean Light und Tianhe 3 sollen 1,3 Exaflops bei doppelter Genauigkeit erreichen. In der Novemberliste der Top 500 der schnellsten Supercomputer der Welt fehlen die beiden Systeme jedoch, da sie bisher nicht offiziell vermessen wurden.
Aktionstage sorgen für mehr Distributed Denial of Service Angriffe.
Zu den Aktionstagen Black Friday, Cyber Monday sowie im Verlauf des Weihnachtsgeschäfts rechnet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI mit ungewöhnlich starken DDoS-Angriffen auf Online-Plattformen. Die Behörde rät Online-Händlern und Organisationen im E-Commerce-Bereich, geeignete Abwehrmaßnahmen vorzubereiten. Das BSI hat dazu eine Cybersicherheitswarnung veröffentlicht und empfiehlt, nicht auf Erpressungsversuche einzugehen.
Die Digitalisierung des Gesundheitssystems kommt voran.
Die Corona-Krise hat die Digitalisierung des Gesundheitswesens in Deutschland vorangetrieben, aber vielen Ärzten, Krankenhäusern und anderen Beteiligten fällt der Abschied von Fax und Papier noch schwer. Das ist das Ergebnis des eHealth Monitors 2021, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Über 90% der Praxen in der hausärztlichen Versorgung seien demnach inzwischen an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen. Die Kommunikation zwischen Krankenhäusern und ambulanten Ärzten erfolge aber immer noch zu 95% analog auf Papier.
Die Schadsoftware Emotet ist wieder da.
Im Januar hatte Europol verkündet, die Infrastruktur des vor allem vom organisierten Verbrechen genutzten Systems Emotet sei unter Kontrolle. Jetzt haben Sicherheitsexperten des Softwareunternehmens G-Data die vermeintlich ausgerottete Schadsoftware wiederentdeckt. Die Systeme von G-Data registrierten bei einem Kunden die Schadsoftware Trickbot, die wiederum eine weitere Malware nachgeladen habe. Diese sei als Emotet erkannt worden.
Apple liefert künftig Ersatzteile an alle.
Der IT-Konzern will künftig Ersatzteile und Werkzeuge für einige iPhones und Mac-Computer an Verbraucherinnen und Verbraucher verkaufen, damit diese kleinere Reparaturen selbst übernehmen können. Bislang hatten nur rund 5.000 autorisierte Service-Provider und 2.800 unabhängige Reparaturanbieter Zugriff auf Originalteile. Zunächst solle der Schwerpunkt des Programms auf Komponenten wie dem Display, der Batterie oder der Kamera des iPhone 12 und 13 liegen. Später könnten auch andere Teile etwa für Mac-Computer bezogen werden.
Sternzeit, 20. November. Beam me up, Scotty. Auf 100 Kilometer. Der Weltraum. Endliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2021. Dies ist das Abenteuer des Raumschiffs New Shepard, das mit seiner 4-Mann starken Besatzung einige Minuten lang unterwegs ist, um altbekannte Welten zu erkunden. 100 Kilometer über der Erde dringt New Shepard eben nicht in Bereiche vor, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Star Trek-Fans mögen diese Anlehnung an die berühmte Anfangssequenz der deutschen Fassung verzeihen. Im Oktober war beim zweiten Touristenflug einer New Shepard-Kapsel William Shatner an Bord. In der berühmten Science-Fiction-Serie, die in Deutschland als Raumschiff Enterprise bekannt ist, spielte er den legendären Captain Kirk. Gemessen an dem, was William Shatner im Film erlebt hat, kann der Flug an den Rand des Alls nur enttäuschend gewesen sein. Während die Enterprise viele Jahre lang tausende Lichtjahre entfernt ihre Bahn zog, kam die New Shepard kaum mehr als 100 Kilometer hoch. Das war ein Hüpfer in die Hochatmosphäre bis an den Rand des Weltraums, aber kein Raumflug. Während der wenigen Minuten Schwerelosigkeit wäre nicht einmal Zeit für den legendären Kuss mit Leutnant Uhura geblieben. Man sieht es einmal mehr. In der Raumfahrt bleibt die Wirklichkeit ernüchternd weit hinter den Illusionen Hollywoods zurück. Spötter vermuten, dass William Shatner während des Fluges in die Rolle des Captain Kirk geschlüpft ist. Vielleicht hat er es nicht gerufen, aber bestimmt gedacht. Beam me up, Scotty. Und zwar höher als diese läppischen 100 Kilometer.
Ist Unsterblichkeit erstrebenswert? Diese zeitlose und doch aktuelle Frage ist gleich bei Streitkultur unser Thema. Um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation geht zu Ende. Danke für Ihr Interesse, sagt Manfred Kläuber.